In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein, nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest. Heute am Donnerstag, 14. Oktober 2021. Zusammengestellt bei Radio Dreieckland 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Zu den Themen. Blockade der Rüstungsfirma Heckler & Koch am Freitag, 8. Oktober. Schwierige Städtepartnerschaft Freiburg-Isfahan. Chemiegiftige Kesslergrube bei Basel, Grenzach-Wielen, BUND prozessiert. Zunächst zu den Nachrichten. Wolfgang Schäuble geht und bleibt für Offenburg im Bundestag. Nach dem Bundeswahldebakel für die CDU will sich der Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble aus dem Bundesvorstand der CDU zurückziehen. Wolfgang Schäuble hat in seinem Wahlkreis Offenburg wieder das Direktmandat errungen. Der 79-Jährige beabsichtigt, mit diesem Direktmandat für die volle Amtsperiode im Bundestag zu sitzen. Schäuble gehört dem Bundestag seit 49 Jahren an. Rechtsextreme Schmierereien im Münstertal, Kreis Breisgau-Hochschwarzwald. Mit schwarzer Lackfarbe wurden Hakenkreuze auf ein Klimaschutzaktionsschild und das Schild einer Metzgerei gemalt. Auch Laternenmaste und Sichtschutzwände wurden beschmiert. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Sozialverbände und Betroffene machen Dampf auf dem Weg zur Barrierefreiheit im Südwesten. Vom Ziel der Barrierefreiheit sei man meilenweit entfernt, erklärte Jutta Pagel-Steidel, Geschäftsführerin des Landesverbandes für Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderungen. Mit Blick auf die demografische Entwicklung sei Barrierefreiheit unerlässlich. Die UN-Behindertenrechtskonvention verpflichtet dazu, das Recht für Menschen auf Teilnahme umzusetzen. Trotzdem gibt es vor Ort oft Diskussionen über Kosten oder die Frage, ob die Notwendigkeit für Barrierefreiheit bestehe. Ein Sprecher des Sozialministeriums erklärte, es habe sich in den vergangenen Jahren aber viel verbessert. Um besser voranzukommen, werde bis Ende des Jahres ein bereits 2015 erarbeiteter Landesaktionsplan evaluiert. Am letzten Wochenende gab es ein Tribunal bei Heckler und Koch in Oberndorf und ich bin jetzt verbunden mit Bernd Obrecht. Erstmal herzlich gegrüßt.
Hallo.
Ihr seid ja hingefahren, ihr, das heißt die coole Wampe, und habt an der ganzen Sache teilgenommen. Wie sah es denn aus in Oberndorf? Heckler & Koch ist ja eine kleine Rüstungsfirma oder andersrum ausgedrückt eine kleine Rüstungsfirma, die ganz viele kleine Waffen herstellt.
Ja, also erstmal nochmal guten Tag und alles überhaupt und so. Ich wollte kurz berichten, wir sind am letzten Freitag morgens um 7 im Frühtau wunderbar mit unseren Motorrädern durch den Schwarzwald gefahren. Wir waren 8 Menschen. Und schon allein die Fahrt war klasse. Und wo wir dann angekommen sind, sind wir erstmal einem Polizeipanzer dort begegnet und konfrontiert worden. Das war auch sehr interessant. Der stand dort und wartete auf irgendwelche Dinge. Heckler & Koch, kleine Firma, nicht so richtig. Ich würde eher sagen Kleinwaffen. Und die Kleinwaffen sind ja nun geächtet auch als Waffen, die überall Unrecht anrichten können und Mord und Totschlag verabreichen können, hat auch unter anderem der Jürgen Gresslin dort erzählt, der dort bei diesem Tribunal dabei war. Alle 14 Minuten wird auf der Welt jemand erschossen durch eine Heckler und Kochwaffe. Das muss man sich mal vor Augen halten. Also es ist kein kleiner Laden.
Das war auch eher vorher ein bisschen ironisch gemeint. Tatsächlich ist es ja so, dass diese kleinen Waffen überall eingesetzt werden können und eigentlich im Grunde genommen in der Masse, in der sie eingesetzt werden, entsprechend sehr, sehr viel Unheil anrichten. Ihr wart zumindest bei diesem Tribunal dabei. Wie lief das Ganze ab?
Ja, also man muss sich das so vorstellen, dass definitiv vor den Eingangstoren der Firma Heckler & Koch ein Tribunal aufgebaut wurde. Die Tore waren zu. Die meisten Arbeiter hatten an dem Tag frei und mussten nicht in die Firma. Deswegen war an dem Tag im Prinzip auch keine Produktion groß dort vorhanden. Und vor diesem Tor war ein Tribunal in Form von mehreren Tischen aufgebaut. Hinter diesen Tischen saß ein Ankläger, der die Anklage vorgelesen hat und verschiedene Zeugen in den Zeugenstand gerufen hat. Um dieses Arrangement waren sehr viele Holzklappstühle aufbereitet und aufgestellt. Und da saßen dann halt die Zuschauer und haben sich das alles angehört. So funktionierte das. Das Ganze ging über 2,5 Stunden. Inhaltlich ging es um Waffentradition und Zwangsarbeit. Es ging um Heckler und Kochgewehre in alle Welt, also von der Firmengeschichte her auch einiges. Es ging um das Versagen der Justiz durch Jürgen Gresslin. Es ging darum, dass Zapatistas auch dort waren, die ganz genau berichtet haben, wie sie unter diesen Waffen leiden.
Heckler und Koch produziert in die ganze Welt hinein dieses Tribunal. Was hat das hier für eine Bedeutung für Heckler und Koch?
Da sind jetzt die Meinungen natürlich gespalten. Die Presse, ich sag mal, vor allem die bürgerliche Presse sagt, das ist jetzt irgendwie eine kleine Veranstaltung gewesen, die Polizei hat alles unter Kontrolle, wir machen weiter wie bisher. Aber dass es eben nicht so weitergeht wie bisher, das konnte auch Jürgen Gresslin natürlich gut als Zeuge auch beweisen, dass es da auch Gerichtsverfahren gegeben hat, dass einfach auch die Menschen teilweise auf der Anklage sitzen, obwohl jetzt die Firma nicht auf der Anklagebank saß, sondern eben einige hochrangige Mitarbeiter. Also die können nicht mehr so weitermachen wie bisher. Und ich sag mal, für die Bewegung gegen oder für die Anti-Rüstungsbewegung zum Beispiel war das Ding natürlich ein großer Erfolg.
Inwiefern war das ein großer Erfolg?
Naja, dass sie jetzt schon in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren sowohl bei Rheinmetall als auch bei Heckler & Koch und bei anderen Rüstungsfirmen sehr aktiv waren, dass sie dort demonstrative Akte durchgeführt haben, dass aber auch zum Beispiel, ich sag mal, die ganze Rüstungsindustrie langsam aber sicher negativ in die Schlagzeilen gerät. Das ist natürlich auch dieser Bewegung zu verdanken zum Teil.
Jetzt hast du eins gesagt, dass die Mitarbeiter der Firma an diesem Freitag praktisch gar nicht in die Firma hinein mussten. Sprich, diese ganze Blockade war eigentlich dann eine leere Blockade.
Ja klar, aber immerhin wurde an diesem Tag nicht produziert. Ja, das ist ja eigentlich auch der Sinn der Sache. Und das ist doch schon mal gut, wenn ein Tag lang nicht produziert wird.
Andere Leute haben produziert, das heißt, die Polizei hat Sicherheit produziert. Das heißt, ihr wurdet mit einem Panzer empfangen, sprich gut bewacht. Wie lief denn das ab mit der Polizei? Ich habe da auch gehört, dass es da die ein oder anderen Probleme gegeben hat.
Große Probleme anfangs. Also wir waren zu diesem Tribunal dann da. Wir sind ja morgens um 7 losgefahren und waren so gegen 9 Uhr dann dort. Das Tribunal fing ein bisschen später an. Aber morgens um 7 haben schon so um die 100 Menschen versucht, vor das Tor zu gelangen und das definitiv zu blockieren, weil immer noch einige rein und raus wollten dort. Und das hat die Polizei halt dergestalt unterbunden, dass sie die 20, die dann definitiv durchgekommen waren, wirklich heftigst verprügelt hat, so dass nach Aussagen von vielen einer ins Krankenhaus musste. Und wir haben die Menschen gesehen, die waren richtig malträtiert, die hatten blaue Augen, die hatten blutige Backen, also die waren wirklich übelst zugerichtet. Nach der Veranstaltung, nach dem Tribunal, gab es noch einen Demonstrationszug in die Stadt runter, also aus dem Oberdorf von Oberndorf in das Unterdorf von Oberndorf. Und das hat also auch versucht, die Polizei teilweise zu verhindern, beziehungsweise ist es so gewesen, dass durch eine enge Gasse gelaufen wurde und dort die Polizei mehr oder weniger auf die gewartet hat und dort die Leute sowohl beschimpft hat, als auch teilweise auch wiederum verprügelt hat. Also es war definitiv so, dass die Polizei mit einem Überangebot überreagiert hat und nicht irgendwie, ich sag mal, wie sie auch hätte machen können, jetzt wenn sie schon, ich sag mal, eine 3-1 Situation haben, was weiß ich, 500 Polizisten gegen knapp 200 Demonstranten, dass man die Sache da ein bisschen ruhiger angeht. Also es gab da üble Szenen. Eine Frau wurde als Bitch bezeichnet, eine andere wurde bespuckt. Es gab einen Kessel und ständig wurde der Demoblock angehalten. Also es war eine reine Schikane.
Gibt es da irgendwelche Nachreaktionen auf die ganze Geschichte oder wird das eher, naja, im Sande verlaufen?
Das denke ich nicht, dass da jetzt viel passieren wird. Es ist ja auch so gewesen, dass einfach Dinge, die passiert werden, passiert sind, von der Polizei komplett geleugnet werden. Ja. Zum Beispiel ein Auto mit Pressematerialien ist von der Polizei durchsucht worden und die Polizei hat alle Geräte und Speichermedien geklaut. Ja. Und ein Polizeisprecher hat dann gegen Mittag gesagt, der Vorfall sei ihm überhaupt nicht bekannt. Ja, also du rennst da wirklich gegen Wände.
Ihr seid auch durch Oberndorf selbst durchgelaufen. Du hast gesagt, da kippt das eine oder andere. Ist in Oberndorf selber was gekippt? Meistens ist ja die lokale Bevölkerung mit den lokalen Firmen dicht verwandt und verbandelt. Sprich, da arbeiten Menschen, die eben Nachbarn sind, in diesen Firmen drin. Und man ist durchaus mit diesen Firmen irgendwie d'accord.
Kann man im Großen und Ganzen so sagen. Es gab aber auch kritische Stimmen. Wir haben jetzt nicht Befragung der Bevölkerung gemacht, aber so diejenigen, mit denen man gesprochen hat, hat man auch alles erlebt. Also es war so ein typischer Wutbürger zum Beispiel an der Absperrung, der hat einen von unserem Motorradclub mal eben auf die Stirn gehauen und so und ist dann weiter murmelt und grantelnd. Das war so ein alter Sack mit Dutch Cup, so Heinz Becker mäßig, sage ich jetzt mal, lief er dann weg, ließ sich nicht mit sich reden, so ein richtiger Wutbürger halt. Ein anderer wiederum, der Besitzer einer Pizzeria sagte, das gehört sowieso verboten, was Heckler und Koch da macht, und das gehört weltweit verboten und man sollte halt diese Rüstung wirklich konvertieren, auch in andere Produktionsmöglichkeiten.
Gut, Bernd, dann danke ich dir auf jeden Fall mal für diese Informationen. Bernd Obrecht von der coolen Wampe und er hat hier berichtet über das Tribunal bei Heckler und Koch in Oberndorf am vergangenen Freitag. Merci auf jeden Fall.
So, ich bin jetzt verbunden mit Simon Sumbert von der Juppie-Fraktion. Hallo Simon.
Hallo.
Und zwar wollen wir sprechen über die Städtepartnerschaft mit Isfahan und der Stadt Freiburg. Und zwar hatten wir ziemlich genau vor einem Jahr auch darüber gesprochen und darüber, dass ihr es für sinnig haltet, diese Städtepartnerschaft aufzukündigen, solange dort keine Menschenrechte gewahrt werden, Frauen, Homosexuelle unterdrückt werden, es keine demokratischen Wahlen gibt und so weiter. Und jetzt hat sich da in dieser Angelegenheit etwas gerührt. Ihr habt eine Pressemitteilung letzte Woche verfasst und das Anliegen auch in den Gemeinderat getragen. Wie hat die Diskussion denn ausgesehen an dieser besagten Gemeinderatssitzung?
Grundsätzlich gab es von der Stadtverwaltung eine Vorlage, die den aktuellen Stand zu allen Städtepartnerschaften in Freiburg dargelegt hat. Und im Konkreten und auch der Anlass zu dieser Vorlage war aber die andauernden Menschenrechtsverletzungen im Iran und auch in unserer Partnerstadt Isfahan. Und unsere Fraktion hat immer kritisiert, dass es nicht mal einen konkreten, transparenten Plan gibt, wie die Stadt Freiburg mit diesen Menschenrechtsverletzungen umzugehen gedenkt. Und wir hatten uns erhofft von dieser Vorlage, dass dort endlich klar gemacht wird, wo liegen die roten Linien für Städtepartnerschaften und wenn diese überschritten werden, wie reagiert die Stadt? Und das Ganze war aber leider überhaupt nicht der Fall, sondern es wurde darauf beharrt, dass man die Städtepartnerschaft, egal was in Isfahan passiert, weiterlaufen lassen sollte, basically. Und da haben wir uns natürlich versucht, dagegen zu wehren.
Inwiefern?
Zunächst mal haben wir einen Antrag stellen wollen, dass die Städtepartnerschaft beendet wird, weil wir nicht gesehen haben, dass die Städtepartnerschaft so weiterlaufen kann, wie sie aktuell soll. Dieser Antrag war aber leider nicht von der Tagesordnung gedeckt. Und deswegen haben wir dann einen Antrag gestellt, dass die Städtepartnerschaft im politischen Betrieb, also die Einladungen an iranische Geistliche und an iranische Politiker nach Freiburg oder die Reisen vom Freiburger Gemeinderat in die Partnerstadt in Isfahan, vorübergehend ausgesetzt wurden, bis sich die Lage im Iran ändert. Und außerdem haben wir einen Antrag gestellt, dass die Stadt Freiburg sich stärker zu ihren Werten bekennen soll, wenn diese Treffen stattfinden, weil es schon absehbar war, dass wir für unseren Aussetzungsantrag keine Mehrheit finden. und zum Beispiel die Regenbogenflagge, wenn Besuch aus den Partnerstädten da ist, vor das Rathaus raushängen soll und auch in Pressekonferenzen platzieren soll.
Und Aufkündigung der temporären Aufkündigung der Städtepartnerschaft habt ihr, wie ihr es befürchtet hattet, keine Mehrheit gefunden, aber für das Hissen der Regenbogenfahne schon? Oder wie hat sich dann die Abstimmung abgezeichnet?
Genau, also bei dem Antrag, dass die politischen Besuche von Entscheidungsträger und damit Komplizen von dem iranischen Regime in Freiburg aufhören sollen, da haben nur meine Fraktion, die Juppie-Fraktion und Teile der Eine Stadt für alle Fraktion mitgestimmt. Allerdings beim Antrag, die Regenbogenflagge zu hissen, hatten wir eine breite Mehrheit hinter uns und die Verwaltung hat uns das auch zugesagt, dass das passieren wird.
Wie erklärt ihr euch denn dieses zögerliche Wahlverhalten? Ich meine, Menschenrechtsverletzungen sind dort ja an der Tagesordnung. Und es kann ja gut auch sein, dass nur so ein starkes Zeichen wie eben eine aufs Eis legen der Städtepartnerschaft nur eine Signalwirkung haben könnte.
Also wir glauben, dass es den anderen Fraktionen schwerfällt, da zuzustimmen, weil es auch einen regen zivilen Austausch zwischen der Zivilbevölkerung in Freiburg und den Isfahan gibt und das auf jeden Fall als was Gutes angesehen wird, wo ich prinzipiell auch überhaupt nicht widersprechen würde. Und die Angst bei den anderen Fraktionen ist da, dass eine Aufeinslegung der politischen Besuche und politischen Beziehungen auch zur Folge haben würde, dass kein ziviler Kontakt mehr stattfinden würde. Und die Städtepartnerschaft ist auch sehr beliebt in Freiburg. Und wenn man sagen würde, das ist eine rote Linie und da machen wir nicht mehr mit, dann fürchten, glaube ich, auch viele andere Fraktionen darum, dass das kein politisch opportuner Schachzug wäre für sie.
Und den Vorschlag, den ihr in eurer Pressemitteilung aufbringt, dass stattdessen ja ein reger Austausch mit Exil-IranerInnen stattfinden soll, fand keine Resonanz?
Leider nicht, muss man dazu sagen. Wir glauben, es gäbe durchaus Möglichkeiten, gerade mit den Kontakten über verschiedene NGOs, die wir im Iran haben, dann einen kritischeren Umgang mitzufinden. Die Gegenargumentation war aber immer, wenn man die Städtepartnerschaft aufs Eis legt, würde die auch im zivilen Bereich erkalten und es würde überhaupt keinen Kontakt mehr stattfinden. Ironischerweise muss man aber dazu sagen, dass auf Delegationsreisen der Stadt Freiburg jetzt schon nur mit ausgewählten Leuten gesprochen werden kann, wenn da politische Personen dabei sind und dass es nicht so wäre, als würde uns bisher ermöglicht werden, großartig Kontakt zu Oppositionellen im Iran zu haben durch die Städtepartnerschaft.
Alte Lasten holen uns immer wieder ein. Das ist praktisch ein Naturzustand. Allerdings gibt es auch alte Lasten, die relativ jung sind. So zum Beispiel in Grenzach-Wielen. Oder wie jung ist das Ganze? Zumindest gibt es da eine Kiesgrube, eine ehemalige Kiesgrube. Und da hat vor Jahren die chemische Industrie in dem Großraum Basel entsprechend giftigen Müll versenkt. Und der bereitet jetzt Probleme und in Zukunft wohl auch. Ich bin verbunden mit Irene Blaha von BUND in Grenzach-Wielen. Erstmal herzlich gegrüßt.
Ja, guten Morgen.
Um was geht's denn genauer gesagt bei dieser ganzen Geschichte mit der Kesselgrube in Grenzach-Wielen?
Ja, die Kesselgrube in Grenzach-Wielen hat letztendlich mehrere Ebenen, die uns auch als BUND betreffen oder letztendlich auch herausfordern. Zum einen, wie Sie das in der Einführung schon gesagt haben, ist es eine Altlast. Man nennt sie jetzt quasi auch im Verfahren eine qualifizierte Altlast, weil eine Altlastbewertungskommission sie als sehr gefährliche Altlast eingestuft hat und dadurch ein Verfahren in Gang kam, wo beide Beteiligten, also beide Inhaber dieser Fläche zu einem Sanierungsplan aufgefordert wurden. Das ist so ein ist eine sehr, sehr große Fläche, letztendlich am Rhein gelegen und betroffen sind ja hier die Firma Roche und die Firma BASF, die ja die Nachfolgefirma der Sieber Geige ist, deren Gelände das auch früher war. Und beide haben letztendlich einen Plan vorgelegt, wie sie mit ihrer Fläche oder mit ihren Altlasten weiter vorgehen und diese Pläne wurden dann vom Landratsamt Lörrach genehmigt Und gegen diese Genehmigung des Sanierungsplanes sind wir jetzt als BUND zum einen und auch die Gemeinde Grenzach-Wielen mit Schweizer Gemeinden vorgegangen, weil wir nicht einverstanden sind mit dem Konzept.
Was ist denn das große Problem bei dem Konzept? Ich meine, es ist ja erstmal genehmigt worden, sprich eine Behörde hat gesagt, Daumen hoch.
Ja, genau, wobei wir jetzt der Behörde tatsächlich vorwerfen, wir klagen ja im Grunde genommen auch gegen das Land Baden-Württemberg in dem Fall, dass nicht ausreichend untersucht wurde, dass sozusagen der Aspekt der Nachhaltigkeit letztendlich nicht streng genug bewertet wurde und dass es auch ein bisschen unbegreiflich ist, wenn man das als normaler Bürger sieht, wieso man zwei verschiedene Verfahren zur Lösung der Altlast genehmigen kann, weil die Firma Roche hat ja sozusagen einen Totalaushub als Sanierungsmaßnahme. Die holen alle Sachen raus, die werden mehr oder weniger verbrannt und es wird mit einem sauberen Material, kann man so sagen, auch wieder aufgefüllt und benachbart. Die Firma BASF möchte einfach nur eine Dichtwand um diese alte Grube bauen, das oberflächlich abdichten und das Wasser mehr oder weniger über eine hydraulische Pumpe oder Sicherung abpumpen, reinigen und dann wieder auch in den Rhein zurückführen. Und das ist ein Konzept, was so die nächsten 50 bis 100 Jahre letztendlich die Altlast in unseren Augen etwas zementiert. Also es ändert nichts an der Situation. Die Altlast ist auch noch in 100 Jahren da. Und die nachfolgende Generation hat sich dann auch noch mit den Folgen und den Risiken rumzuschlagen. Und das ist für mich kein nachhaltiger Ansatz.
Das heißt, die Kessler Grube, die hat giftiges Material von Geigy gelagert. Da gibt es dann zwei Nachfolgefirmen, Roche und BASF. Und Roche hat praktisch gesagt, okay, wir sanieren, indem wir alles rausholen, wieder neu verfüllen. Und das, was wir rausholen, verbrennen wir natürlich mit Filter und so weiter. Und damit sind sie praktisch einigermaßen einverstanden. Und BASF geht hin und sagt, naja, wir kesseln das Ganze nochmal, bauen da irgendwas drum. Und in 50 Jahren soll die zukünftige Generation sich um den Scheiß kümmern.
Ja, so könnte man es kurz formulieren. Noch eine kurze Korrektur. Die Kesslergrube ist ja eine sehr, sehr große Fläche und es gibt sozusagen zwei Gruben, also zwei Ablagerungsbereiche. Das eine ist die Geigy-Grube von der Firma Ziba Geigy und das andere ist die Roche-Grube. Also die Firma Roche hat dort auch chemische Abfälle abgelagert, aber sie kommt letztendlich mit ihrem Totalaushub ihrer Verantwortung nach und saniert es so, dass auch die Fläche wieder der allen oder der Gemeinde zur Verfügung steht und man sie einfach wieder ganz normal nutzen kann. Und die Firma BASF macht das quasi für ihren Bereich nicht. Und sie hat ja die Fläche gekauft, übernommen von der Firma Ziba Geigy, die es nicht mehr gibt und wusste auch um deren Problematik.
Jetzt, was macht der BUND? Das heißt, man hat dagegen protestiert. Was läuft jetzt ab?
Zum einen gibt es ja verschiedene Abstufungen. Also wir sind sehr froh, dass wir jetzt auch die Gemeinde letztendlich auch als Unterstützer und Partner haben. Die Gemeinde hat ein eigenes Klageverfahren, das ist eine andere Geschichte. Und wir als BUND sind erstmal gegen die Genehmigung vorgegangen. Einen Widerspruch haben wir eingelegt, dann wurde das nochmal sozusagen weiter untersucht durch das Regierungspräsidium in Freiburg. Die haben das aber auch für gut befunden und dagegen haben wir geklagt. Und dann gab es ein erstes Verfahren beim Verwaltungsgericht in Freiburg. Dort haben wir aber jetzt nicht gewonnen, sondern sozusagen nur eine Berufung bekommen für das nächste Gericht, das Verwaltungsgerichtshof in Mannheim, also der baden-württembergische Gerichtshof sozusagen. Und die haben jetzt auch die Klage wieder abgewehrt. Wir als BUND haben sozusagen auch verloren. Und jetzt ist letztendlich der Punkt, dass wir auch nicht zur Revision zugelassen wurden, also zum Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Und dagegen haben wir jetzt als BUND Beschwerde eingelegt.
Wer wäre denn zur Revision zugelassen? Können Gemeinden da Revision noch einlegen oder überhaupt jemand?
Ja, interessanterweise betrifft das jetzt sozusagen die nächste Ebene, um die es geht. Also wir haben sozusagen die Fakten, dass wir die Sanierung nicht gut finden aus hydrogeologischer Warte und anderen Themen. Und im Grunde genommen geht es bei diesem ganzen Prozess darum, wer das Recht hat zu klagen. War mir jetzt auch als Normalbürger nicht so ganz klar, dass das ein großer Punkt ist. Wir haben vom Verwaltungsgerichtshof das Recht abgesprochen bekommen, als Umweltverband dagegen klagen zu können. Und das hat jetzt sehr viel mit juristischem Geplänkel, sage ich mal, zu tun, wo ich jetzt manchmal auch nicht mehr so ein bisschen folgen kann, weil ich es nicht verstehen kann, dass man als Umweltverband nicht gegen eine solche Maßnahme vorgehen kann. Und das ist letztendlich der Punkt und auch der wichtige Punkt für den BUND, klar zu klären, wie weit kann man als Verband dagegen vorgehen, Klage starten. Und letztendlich hat es auch ein Stück weit was mit dem europäischen Recht zu tun, einer sogenannten Aarhus-Konvention, die den Umweltverbänden ein doch sehr weites Klagerecht eingestanden hat. Und jetzt die Frage auch ist, wie weit das in Deutschland tatsächlich auch umgesetzt wird.
Das Ganze hat ja noch eine andere Dimension. Wir sagen ja immer so salopp hier in Basel unten, aber eigentlich müsste man sagen, in Basel oben, sprich der Rhein fließt aus den Alpen in die Nordsee, um es mal ganz salopp auszudrücken, und ist ja eigentlich auch Trinkwassergebiet. Und wenn ich das richtig verstanden habe, wird hier teilweise oder könnte teilweise das, was in der Kesslergrube drin ist, auslaufen in den Rhein. Stimmt das so?
Ja, kann man schon so sehen. Also es ist nicht komplett ausgeschlossen, dass ein Teil der Schadstoffe tatsächlich in das Rheinwasser fließt. Die Kesslergrube war ja früher sozusagen eine trockene Kiesgrube. Man hat diesen Schotter abgebaut und diese Grube wurde mit Schadstoffen, mit Fässern, wie auch immer, Hausmüll, es war alles mögliche dabei, wieder aufgefüllt. Und dann gab es aber letztendlich ein Bau der Staustufe in Biersfelden. Alle, die hier in der Ecke wohnen, wissen, was ich meine. Und die hat den Rhein aufgestaut, sodass diese Grube vollgelaufen ist. Also diese Schadstoffe sind sozusagen seit den 50er Jahren, liegen die im Grundwasser. Und alles, was daraus entweicht, kann durchaus in den Rhein gelangen, weil diese Grundwasserströme hier relativ komplex sind. Jetzt gibt es aber eine Sicherungsmaßnahme schon seit einigen Jahren. Ich weiß jetzt aber nicht, wie lange. Es gibt einen Betriebsbrunnen auf dem Gelände, der den Auftrag hat, möglichst viel Grundwasser abzupumpen. Und dadurch wird die Grundwasserströmung gelenkt in diesem Grundwasserbrunnen und man versucht mit dieser Sicherungsmaßnahme einen Großteil der Schadstoffe abzufangen.
Also auf gut Deutsch gesagt, alles Maßnahmen, die irgendwo ständig vom Menschen beaufsichtigt werden müssen, weil da nichts automatisch passiert. Und wenn irgendwann mal was ist, dass das nicht passieren kann, dass der Mensch weiterhin eingreift oder weitere neue Schutzmaßnahmen erbaut, dann ist die Sache sozusagen erledigt und diese toxische Grube könnte auslaufen und eben Gefahr verursachen.
Genau.
Dann danke ich mal Irene Blaha vom BUND Krenzach-Wielen. Sie sprach hier über die Kesslergrube und da hat es der BUND Beschwerde gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts praktisch eingelegt. Und schauen wir mal, was bei rauskommt. Das war Fokus Südwest heute am Donnerstag, 14. Oktober 2021, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg durch Konrad.
In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Lade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.